Deutschlandfunk. Der Tag.
Was macht Olaf Scholz heute eigentlich? Oder gestern? Mit Sicherheit zieht er emsig Fäden im Kanzleramt. Nur würde man gerne auch mal wissen, welche eigentlich. Vor allem würde man es gerne mal von ihm wissen. Anscheinend soll er jetzt die Aufrüstung der Bundeswehr, Stichwort Sondervermögen, zur Chefsache gemacht haben. Klammer auf, trotz SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, Klammer zu. Sichtbarer in dieser absoluten Krisenzeit sind andere Minister, vor allem die beiden grünen Minister, Annalena Baerbock, die Außenministerin, und Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister. Sie stehen voll im Wind und machen, anerkannt selbst von politischen Gegnern, eine ziemlich gute Figur. Obwohl, oder vielleicht auch, weil sie in Rekordzeit urgrüne Position kassieren in dieser Zeitenwende. Ich habe da mal was Schönes aus dem ARD-Sommerinterview der grünen Kanzlerkandidatin Baerbock ausgegraben zum Thema Katar. Et voilà.
Man muss erreichen, dass die Anrainerstaaten nicht weiter die Taliban unterstützen. Denen sehr deutlich zu machen, auch Katar, wenn ihr weiter die Taliban auf diese massive Art und Weise unterstützt, zu massiven Menschenrechtsverletzungen beitragt, dann können wir nicht bei euch demnächst Fußball spielen.
Nee, Fußball spielen geht gar nicht in Katar. Gas kaufen geht aber auf einmal schon, beziehungsweise, dass die Katarer uns kaufen lassen, das ist sogar großartig.
Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Und die Unternehmen, die jetzt auf diesem Weg mit dabei sind, werden jetzt mit der katarischen Seite in die Vertragsverhandlungen tief einsteigen.
Robert Habeck gestern in Katar auf seiner Energieeinkaufstour, überspitzt formuliert könnte man auch sagen, Energieeinkaufs-Battle-Tour. Der Krieg schafft sehr schnell sehr neue Realitäten und Prioritäten. Über die Katar-Reise von Robert Habeck sprechen wir gleich und wir sprechen über das EU-Außen- und Verteidigungsministertreffen in Brüssel, wo auch Annalena Baerbock ist. In der Tag an diesem 21.03.2022. Ich bin Philipp May. Hi. Am Samstagmorgen hat Robert Habeck bei uns im Deutschlandfunk noch ein Interview gegeben und unter anderem hat er das hier gesagt.
Der nächste Winter ist, was die Gasversorgung angeht, noch nicht komplett gesichert. Wenn wir zum nächsten Winter noch nicht mehr Gas bekommen und die Lieferverbindungen aus Russland würden gekappt werden oder abreißen, hätten wir nicht genug Gas, um alle Häuser warm und alle Industrie laufen zu lassen.
Tja. So, und deswegen ist Robert Habeck auch gegen einen sofortigen Importstopp von russischem Gas. Geht's wirklich nicht anders? Wie immer, wenn man Ökonomen fragt, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber klar ist, die Abhängigkeit von Russland, die soll nach dem Willen der Bundesregierung und natürlich auch nach dem Willen von Robert Habeck so schnell wie möglich verringert werden. Direkt nach dem Gespräch bei uns ist er deswegen in den Flieger nach Katar und in die Vereinigte Arabische Emirate. Mit dabei die wichtigsten Vertreter der deutschen Energiewirtschaft und unser Korrespondent im Hauptstadtstudio Jörg Münchenberg. Ich hole ihn mal direkt in die Leitung. Da hören wir zumindest schon mal ein Hintergrundrauschen. Hallo Jörg, wo bist du gerade?
Hallo Philipp, ich stehe auf dem Expo-Gelände in Dubai, genauer zwischen dem Pavillon von Litauen und von Slowenien. Und das ist die letzte Station jetzt von Robert Habeck hier auf seiner dreitägigen Reise nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate.
Mhm. Und was genau macht er da in den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Also in Katar ging es ja mehr um Flüssiggas, jetzt hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, da hat Habeck vor allem über grünen Wasserstoff gesprochen. Also das ist Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja vor allen Dingen eins und das ist eben viel Sonne und deswegen setzen sie auch auf die Sonne und erneuerbare Energien. Und das ist das große Thema hier gewesen. Wie kann grüner Wasserstoff von hier nach Deutschland transportiert werden? Welche Mengen, Transportmöglichkeiten und so weiter? Da hat Habeck heute diverse Gespräche geführt und natürlich immer auch versucht, Wirtschaft und Vertreter der Regierung hier ins Gespräch zu bringen, sozusagen Türöffner zu spielen.
Und was haben Sie da vereinbart?
Also man muss sagen, jetzt hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat man jetzt nicht so schrecklich viel vereinbart. Man hat so 5 Absichtserklärungen unterzeichnet zwischen deutschen Unternehmen und Unternehmen hier. Also das Ganze, muss man sagen, ist noch im Anlaufen. Aber man muss natürlich auch sehen, grüner Wasserstoff, das ist alles echt noch Zukunftsmusik. Mhm. Also es gibt noch viel zu geringe Mengen auf dem Markt und auch die Produktion hier läuft ja erst so richtig an. Und dann ist eben auch zu klären, wie gesagt, wie kommt der Wasserstoff dann eben von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Deutschland. Also da gibt es noch viele, viele Fragen. Aber man will sozusagen den Weg bauen, will in die Zukunft schauen. Und deswegen der Besuch hier. Und ich habe auch mit einigen Wirtschaftsvertretern gesprochen. Die haben gesagt, das ist schon extrem wichtig. Ich habe zum Beispiel mit Martina Merz gesprochen. Das ist die Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp. ThyssenKrupp, größte deutsche Stahlkonzern, die natürlich auch sehr viel CO2 ausstoßen. Und die haben gesagt, wenn in Zukunft der Umbau in eine nachhaltige Wirtschaft auch gelingen soll, dann brauchen wir natürlich grünen Wasserstoff. Und man muss sehen, wenn man diesen grünen Wasserstoff eben mit herkömmlichem Strom erzeugen würde, dann, sagte mir Frau Merz, dann bräuchte man dafür 25% des deutschen Gesamtverbrauchs pro Jahr. Also das ist natürlich überhaupt nicht abbildbar und dann wird man natürlich enorm viel CO2 in die Luft blasen. Deswegen setzt auch die Industrie auf diesen grünen Wasserstoff, der dann eben mit Sonnenenergie erzeugt werden soll.
Stichwort grüner Strom, aber natürlich noch Zukunftsmusik. Du sagst es, unmittelbarer war da wohl eher der erste Teil der Reise. Katar, deswegen, weil Katar eben über riesige Flüssiggasreserven verfügt. In der Vergangenheit kam immer viel Kritik aus Deutschland an Katar, Stichwort Menschenrechte, die Behandlung der ausländischen Arbeitskräfte, die Zusammenarbeit mit den Taliban etc. Und jetzt kam Habeck als Bittsteller. Schilder doch mal deine Eindrücke. Wie war das sichtbar?
Also es gibt ja ein Foto von Habeck, Philipp, wo er eben den Emir von Katar auch begrüßt. Und er hat da eben impulsiv, wie er ist, oder auch von seiner Persönlichkeit, er ist auch ein sehr freundlicher, zugewandter Mensch, hat er eben eine tiefe Verbeugung gemacht vor dem Emir. Und das hat ihn natürlich auch in Deutschland ja ziemlich miese Schlagzeilen bestürzt, nach dem Motto, wir machen den Bückling, um hier einfach günstig an Gas zu kommen, was wir eben dringend brauchen und was wir eben nicht mehr von Russland haben wollen. Auf der anderen Seite muss man schon, glaube ich, Habeck zugute schreiben, er weiß um den Konflikt. Also Katar ist natürlich, wird autokratisch regiert, die Arbeitsbedingungen sind nicht die besten. Aber Habeck sagt zum Beispiel auch, naja, man muss eben auch sehen, Katar hat als erstes arabisches Land einen Mindestlohn eingeführt. Also es gibt so leichte Tendenzen, sage ich mal, wo sich auch einiges bessert. Wenn auch unter dem Strich klar ist, es ist ein autokratisch regiertes Land. Insofern ist das schon so ein bisschen eine Gratwanderung. Mhm. Aber Habeck ist natürlich ein Pragmatiker, das muss man auch sehen. Und er weiß, wir brauchen das Gas. Und das Gas kann er nicht überall einkaufen, aber Katar hat davon sehr viel. Und deswegen ist er eben nach Katar gefahren.
Ja, und trotzdem ist es ja schon irgendwie, jetzt gerade aus grüner Sicht, schon irgendwie eine crazy Gratwanderung, wenn ich das jetzt mal so ganz salopp formulieren kann, dass jetzt ausgerechnet eben ein grüner Minister, du hast die Verbeugung angesprochen, und danach verkündet er mit Worten, wie großartigerweise eine Energiepartnerschaft ausgerechnet mit Katar über klimaschädliches Erdgas, das wir ja nun mal brauchen. Ersetzt jetzt da ein Autokratenstaat den anderen?
Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber man muss natürlich auch sehen, Deutschland braucht das Gas. Russland beliefert uns zwar noch, aber es gibt den ganz klaren Willen, dass man weg will von der russischen Gasversorgung. Und das ist ja immer auch das Risiko, dass Russland vielleicht selbst den Gashahn abdrehen könnte. Und der nächste Winter kommt bestimmt. Mhm. Und die deutschen Gasspeicher müssen gefüllt werden. Und deswegen hat Habeck gesagt, diese Energiepartnerschaft mit Katar ist enorm wichtig. Wir können eben damit zum Beispiel unsere Gasspeicher wenigstens zum Teil jetzt auch für den nächsten Winter schon auffüllen. Und wir haben da vielleicht einen Lieferanten, der uns auch über die Jahre hinweg dann mit Flüssiggas beliefern wird. Man muss ja auch sehen, Deutschland hat ja noch gar keine Flüssiggas-Terminals. Also im Augenblick können wir selber dieses spezielle Gas, was verflüssigt wird, ja gar nicht verarbeiten in Deutschland. Da müssen erst noch die Terminals gebaut werden. Aber das soll ja kommen, Brunsbüttel, Wilhelmshaven. Und da will Habeck einfach in die Zukunft schauen und sagen, okay, jetzt bin ich hier, ich gucke, dass wir kurzfristig Lieferungen bekommen, aber schaue eben auch in die Zukunft und sichere uns die Versorgung in der Zukunft Es gibt, muss man ja auch wissen, nicht nur Deutschland, die das Gas haben wollen, sondern die Liste ist lang. Viele asiatische Staaten stehen da in der Reihe. Also insofern ist das schon auch ein bisschen Buhlen um Katar, weil jeder natürlich was abhaben will von deren Gas.
Wie sieht denn diese Energiepartnerschaft, von der Robert Habeck jetzt redet, eigentlich ganz konkret aus?
Das ist in der Tat erstmal eine Willensbekundung, aber eine wichtige. Und zum Beispiel ist noch nicht raus, wie viel Gas die jetzt tatsächlich liefern werden. Also da hat Habeck jetzt auch keine Zahlen genannt. Aber Katar will ein wichtiges Gasfeld, die Ausbeutung dieses Gasfeldes enorm beschleunigen. Die wollen in ein paar Jahren, also 2025, 2026, wollen sie die doppelte Gasmenge fördern. Und dann wäre zum Beispiel eben auch genug Gas da, dass man dann auch nach Deutschland liefern kann. Also insofern, auch wenn wir jetzt noch keine konkreten Zahlen wissen, ist das schon, glaube ich, auch ein wichtiger Abschluss ein Erfolg, den Habeck hier erreicht hat. Weil man muss eben auch wissen, gerade hier in den arabischen Ländern wird ja auch auf Kontaktpflege sehr viel Wert gelegt, auf langjährige Kontaktpflege. Und hier war lange Zeit kein deutscher Wirtschaftsminister mehr. Insofern war Habeck hier schon eben auch für die Wirtschaft ein wichtiger Türöffner, weil man sich dadurch auch ernst genommen gefühlt hat. Also das ist das, was wir auch aus der Wirtschaftsdelegation immer wieder gespiegelt bekommen haben, dass Habeck ist zugewandt, er hört zu, er stellt Fragen auch, er öffnet Tore, er weckt Interesse. Und das hilft dann eben auch den deutschen Unternehmen, selbst wieder mit den eigenen Geschäftspartnern hier ins Gespräch zu kommen.
Aber jetzt sagst du langjährig. Ich dachte, langjährig ist der deutsche Plan raus aus dem Gas.
Da hast du natürlich recht. Das ist natürlich, wir denken einen irren langen Zeitraum. 2045 will Deutschland ja klimaneutral sein. Also natürlich sind das alles Brücken. Das muss man einfach sehen. Das sind Brücken jetzt erstmal für die nächsten 10, 15 Jahre. Aber was ich vorhin sagte, auch mit dem grünen Wasserstoff, den werden wir auf jeden Fall auch brauchen, auch in die Zukunft gerichtet. Also insofern ist das schon auch was, wo man hier den Partnerländern klar machen kann, das ist jetzt nicht nur wieder für die nächsten 2, 3 Jahre, dass wir hier unsere größte Not lindern wollen, sondern wir wollen mit euch langfristige Geschäfte machen, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sehen, also der Weg der Erneuerbaren ist nun mal lang und holprig. Das wird einfach noch mindestens 10, 15 Jahre dauern. Und ob wir wirklich dann 2045 dann bei der Klimaneutralität schon sind, das bleibt abzuwarten. Und wie gesagt, Habeck ging es jetzt schon auch erst einmal darum, die Energieversorgung auch sicherzustellen. Und deswegen war diese Reise sicherlich eben auch sehr wichtig, auch wenn es um schmutziges Gas geht, was wir eigentlich alle gar nicht mehr benutzen wollen.
Leuchtet mir alles total ein, was du sagst. Ist schon total verständlich, dass Deutschland das jetzt macht. Irgendwoher muss die Energie ja nun mal kommen. Vollkommen klar. Der Fehler der Energieabhängigkeit von Russland ist ja jetzt auch kein Primärfehler von Robert Habeck oder den Grünen. Aber die Frage ist ja trotzdem, ist das nicht jetzt schon alles das Eingeständnis, dass dieser grüne Ansatz dieser wertegeleiteten Außenpolitik schlicht und ergreifend im wahren Leben einfach nicht funktioniert?
Habeck hat schon auch darauf hingewiesen, dass wir, siehe eben Russland zum Beispiel, uns jetzt nicht irgendwie hinstellen können und aus dem Glashaus mit Steinen werfen sollten. Also man muss eben auch immer die andere Seite sehen. Wie gesagt, es ist eine Gratwanderung, aber da macht er zum Beispiel tatsächlich auch gar keinen Hehl draus. Es ist immer wieder ein Abwägen, wie weit geht man, inwieweit lässt man sich ein. Aber er hat zum Beispiel eben auch ganz klar gesagt, es hat zum Beispiel keinerlei Nachfragen nach Waffen gegeben, jetzt als Kompensation. Das hätte gerade Katar ja machen können. Die haben großes Interesse an deutschen Waffen. Aber solche Kompensationsgeschäfte, die hat es, das ist auf jeden Fall eben die offizielle Lesart, auf jeden Fall nicht gegeben, gab es auch keine Nachfragen. Also insofern versucht man schon, da ein bisschen mehr Werte reinzubringen. Inwieweit das dann am Ende wirklich gelingt, das ist natürlich die Frage.
Ja, und wenn es Nachfragen nach Waffen gegeben hätte? Das war ja, klingt ja mehr so nach einer Nettigkeit der Kataris. Aber was wäre denn, wenn Katar jetzt nach Waffen fragen würde?
Also ich glaube, dann das hätte Habeck. Also es gibt ja ein ganz klares Prozedere. Das wird dann eben geprüft von den zuständigen Gremien, ob man in solche Krisenregionen wie jetzt hier den Nahen und Mittleren Osten, ob man da wirklich Waffen hinliefert. Habeck hat gesagt, es gab gar keinen Grund, dass die fragen, weil, wie gesagt, es geht das formale Verfahren und dann hätte man das höchstwahrscheinlich auch abgelehnt, weil ich glaube, das ist auch jeder Bundesregierung klar, wenn sie jetzt so platt daherkäme und sagt, ihr gebt uns Gas, wir geben euch dafür Waffen. Also ich glaube, das kann sich keine Regierung leisten.
Jörg, vielen Dank. Du musst schon wieder weiter. Ne? Geht gleich. Wo geht's als nächstes hin?
Jetzt gehe ich noch zum Deutschen Pavillon und dann fliegen wir wieder nach Hause.
Was für eine Reise. Jörg, danke dir.
Philipp, tschüss.
Die EU-Außen- und Verteidigungsminister sind in Brüssel und es geht natürlich darum, wie kann die EU der Ukraine helfen, möglichst abgestimmt. Unser Brüssel-Korrespondent Klaus Remme ist in der Leitung und Klaus, ich denke, weil das Statement von Annalena Baerbock auf dem Tisch liegt, sprechen wir zunächst über Geld. Die Ukraine soll jetzt 1 Milliarde Euro für Waffenkäufe bekommen, also das Geld wird nochmal verdoppelt. 500 Millionen waren ja schon zugesagt, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Kann das mit der Aussage von Annalena Baerbock jetzt als gesichert gelten?
Ja, ich glaube, man darf es als gesichert betrachten, aber dieses Thema hat einen gewissen Vorlauf, der einige Tage währt seit dem EU-Gipfel von Versailles. Und der Tatsache, dass der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, die Einigung zusammen mit Ratspräsident Charles Michel verkündet hatte auf eben diese zweite Tranche, so nenne ich das mal, von noch einmal 500 Millionen, die die EU bereitstellen will für Waffenlieferungen in Richtung Ukraine. Es gab danach Verstimmungen bei den EU-Staats- und Regierungschefs, denn von einem entsprechenden Beschluss in Versailles konnte keine Rede sein. Und es war auch nicht so richtig klar, wie das Ganze wirklich über die Bühne gegangen ist. Es hat da keine langen Diskussionen darüber gegangen. Charles Michel soll sich bei Borrell erkundigt haben, ob man das nun verkünden könne. Und Borrell sagte nur zu. Und damit war es die Idee, die im Raum stand. Dann ging es ein bisschen hin und her, Philipp. Gerade Deutschland wollte wissen, was ist denn eigentlich mit den ersten 500 Millionen? Sind die überhaupt ausgegeben? Sind diese Töpfe leer? Müssen wir da nachlegen, ja oder nein? Dann brauchte es ein bisschen, bis klar war, naja, ausgegeben ist das alles bei weitem nicht. 200 Millionen, so sagt man etwa, sind weg. Aber weitere 280 sind eben bereits markiert für eine Verwendung von Waffenlieferungen. Insofern stimmte es sicher, dass man absehen konnte, dass dieser Topf schnell leer sein würde. Jetzt will man nachlegen. Annalena Baerbock sprach heute von einem politischen Beschluss. Das tut sie zu Recht, denn das eigentliche grüne Licht muss der Haushaltsausschuss zumindest von deutscher Seite aus am Mittwoch in seiner Sitzung geben.
Aber es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass er jetzt auch gerade allein schon in dieser öffentlichen Diskussionslage jetzt sagen könnte.
Das ist so.
Ja, also das passiert.
Jetzt du hast recht, da wird es kein Veto geben, von Deutschland nicht. Und auch einige andere Außenminister, die heute vor den Beratungen vor Mikrofone traten, sprachen von diesen zusätzlichen 500 Millionen. Es ging eher ums Verfahren, das ein bisschen für Stirnrunzeln sorgt.
Ist ja schon erstaunlich, der Krieg ist 3 Wochen alt und diese 500 Millionen, die sind mehr oder weniger schon ausgegeben. Du hast gesagt markiert, also mehr oder weniger schon ausgeguckt. Jetzt ist es 1 Milliarde, Rüstung ist teuer. Wird das also reichen? Ist das viel? Ist das genug?
Tja, das ist viel. Ja. Und wofür wird es ausgegeben? Ja. Auch da kommt wieder Josep Borrell ins Spiel, der vor einigen Wochen sagte, ja, wir liefern ja sogar Kampfflugzeuge. Hm. Und alle waren verwundert und sagten, das ist ja erstaunlich, das haben wir ja noch nie gehört. Aber viele hielten es jetzt auch nicht für unmöglich. So war der Ausgang dieser MiG-Geschichte aus Polen. Das ging auf ein Statement von ihm zurück und weitete sich dann in eine große diplomatische Verwirrung. Er hat dann nachher sich selbst korrigiert und hat gesagt, naja, wenn man Kampfflugzeuge liefern will, erstens kommt man dann mit 500 Millionen nicht weit, so sagte er es wörtlich, und zweitens sei das eine bilaterale Geschichte. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Geld, über das wir hier reden, diese 1 Milliarde, viel oder nicht viel, das Gros wird aufgrund bilateraler Verträge zwischen den Mitgliedstaaten und der Ukraine abgesichert. Insofern ist das, ich will nicht sagen, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist vor allen Dingen politisch für die EU eine Revolution, dass sie tödliche Ausrüstung, also etwa Antipanzerraketen, in einen Krieg hinein liefert, ist ein Tabubruch.
Mhm. Für die EU gilt ja auch immer das, was für die NATO auch gilt. Man wandelt auf einem ganz schmalen Grat zwischen so viel helfen, wie es nur irgendwie geht, aber eben nicht zur direkten Kriegspartei werden. Du hast gerade die Kampfflugzeuge schon angesprochen. Was hätte man denn beim Thema Waffen denn noch für weitere Eskalationsstufen? Sollte Russland beispielsweise seinerseits die nächste Eskalationsstufe ziehen? Das wäre dann ja beispielsweise der Einsatz von Chemiewaffen, wird ja häufig genannt.
Der wird häufig genannt und das ist natürlich ein sehr, sehr dorniges Thema für den Westen. Insbesondere die NATO mit der Führungsmacht USA will nicht in diesen Krieg direkt hineingezogen werden, aufgrund der unabsehbaren Eskalationsgefahr. Diese Diskussion führen wir ja schon seit Wochen. Die EU, nicht nur die EU, auch die G7-Staaten, der gesamte Westen, so will ich ihn einmal kollektiv nennen, hat mit massiven Sanktionen praktisch unmittelbar ab Kriegsausbruch geantwortet. Diese Sanktionen zeigen Wirkung. Das ist völlig unstrittig. Aber du hast natürlich völlig recht. Man muss sich fragen, gibt es Eskalationen seitens Russlands, die beantwortet werden müssen, ohne direkt militärisch zu intervenieren? Und da kommen C-Waffen natürlich schnell in den Kopf, denn auch heute hat es noch einmal der litauische Außenminister gesagt. Er hat gesagt, nehmen wir an, sie setzen jetzt chemische Waffen ein. Schauen wir uns das auch wieder im Fernsehen an? Hm. Wird das Business as usual? Ich glaube nicht, sagte der litauische Außenminister und zielt damit auf eine Diskussion, die er für nötig erachtet, um direkte militärische Intervention. Soweit ist der Westen insgesamt überhaupt nicht. Das sind Stimmen, die wir vor allem aus dem Baltikum hören. Da ist natürlich die Bedrohung, die Betroffenheit größer. Dennoch stellt sich die Frage, wie würde man reagieren? Und da hast du gefragt, was gibt es noch? Es gibt eigentlich nicht mehr viel. Es gibt die Ausweitung der Sanktionen in den Energiesektor hinein. Diskutieren wir auch seit Tagen und Wochen. Öl, Gas. Und es gibt eine Sanktion, sagen wir einmal die Sberbank, vom Zahlungsverkehr auszuschließen, wie man es auch mit anderen Banken getan hat. Folgen für den Finanzmarkt schwer zu kalkulieren.
Mhm. Folgen für den Finanzmarkt ist das eine, aber durchaus ja auch Folgen für den Gas- und Ölmarkt, weil Deutschland beispielsweise sträubt sich gegen den Gasboykott und den Ölboykott, also den kompletten Importstopp von russischem Gas und Öl. Nur wenn man die Zahlung gar nicht mehr abwickeln kann, weil die werden ja unter anderem über die Sberbank abgewickelt, dann wäre das ja im Prinzip so ein Energieboykott durch die Hintertür, oder nicht?
Du hast völlig recht. Diese beiden Sachen hängen zusammen. Es gibt auch so etwas, das nennt man Overcompliance, also Sanktionen, die gegen Banken verhängt werden, wo sich dann Partner sehr, sehr genau überlegen, ob sie Handel treiben, ob sie möglicherweise hier sich der Gefahr ausgesetzt sehen, gegen Sanktionen zu verstoßen, einerseits dann dafür Strafmaßnahmen in Kauf zu nehmen und dann aus Sicherheit Dinge nicht tun, die sie vielleicht möglicherweise noch hätten mit Erlaubnis tun können. Also da muss man einfach schauen. Und ja, die Energierechnungen sind damit auch betroffen. Und darüber hinaus gibt es natürlich, was diesen zweiten Pfeil im Köcher angeht, also ein mögliches Embargo von Öl- und Kohleländern. Die sind noch weitaus stärker betroffen als Deutschland und weniger wirtschaftskräftig. Nehmen wir die Slowakei. Als der slowakische Außenminister eben reinkam zu den Beratungen, hat er gesagt, ja, politisch liegt das auf dem Tisch. Das sehen wir auch so. Das ist nur sehr, sehr schwierig für uns, die Slowakei. Wir sind zu fast 100% von russischem Öl abhängig und zu 85% von russischem Gas. Das heißt, da wird das noch stärker zutreffen, was Annalena Baerbock heute Morgen mit Blick auf Deutschland gesagt hat, nämlich, dass der Ausstieg aus diesen fossilen russischen Energiestoffen schrittweise erfolgen muss.
Jetzt haben wir gleichzeitig noch das Problem bzw. die Lage, dass immer mehr Menschen aus der Ukraine in die EU flüchten. Das wird mit Sicherheit auch ein Thema heute sein bei der Außen- und Verteidigungsministerkonferenz, ob schon das ja eigentlich nicht der in deren primären Beritt ist.
Ja, du hast recht. Es wird, sagen wir mal, ein bisschen unterschwellig, aber dann eben immer doch im Hinterkopf da sein. Denn dieses Thema wird sich verdichten in den nächsten Tagen. Das hat mit steigenden Zahlen zu tun, von flüchtenden Menschen aus der Ukraine, von anderen Umständen. wie die Menschen fliehen, das Ausmaß des Problems, das hat Annalena Baerbock heute, hören wir mal kurz in diesen O-Ton rein, umrissen. Und ich war überrascht angesichts des Volumens. Rein.
Wir brauchen nicht nur Korridore vor Ort aus der Ukraine heraus, sondern wir brauchen eine solidarische Luftbrücke. Wir müssen von der Außengrenze direkt in europäische Länder verteilen. Die Schätzungen gehen auf 8 Millionen Geflüchtete. Es werden sicherlich weitere dazukommen. Das heißt, wir müssen jedes Land in Europa Geflüchtete und zwar in die Hunderttausende aufnehmen und vor allen Dingen auch über den Transatlantik gemeinsam verteilen.
Also völlig neue Dimension für mich, denn 8 Millionen und danach hat sie gesagt, eigentlich hat sie gesagt Ende offen, denn wir wissen nicht, wie viele mehr kommen. Sie rechnet mit noch mehr und sie hat eben in weiteren Ausführungen auch klar gemacht, das habe ich eben angedeutet, die erste Gruppe, die ist gekommen, weil sie möglicherweise die notwendige Mobilität hatte, die Ressourcen, das Netzwerk in Deutschland, Verwandte, Freunde, Kontakte. Wenn die Lage weiter dramatisch wird und alles spricht dafür, dann kommen demnächst Menschen, die all dies nicht haben und umso stärker abhängig sind von der Aufnahmekapazität der Gastländer. Und da kann es eben nicht nur sein, dass das Litauen ist, dass das Polen ist, dass das selbst das große Deutschland ist im Vergleich, sondern daher die Idee, direkt an der Außengrenze eine Art Hub, eine Luftbrücke zu errichten, um diese Menschen zu verteilen.
Klar ist, da kommt auf jeden Fall eine Mammutaufgabe noch auf uns zu, über die wir bestimmt häufiger noch sprechen werden in den nächsten Wochen. Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Eigentlich soll ja heute ein neues Sicherheitskonzept der EU verabschiedet werden. Das ist schon seit 2 Jahren in der Pipeline. Inwieweit wird das jetzt durch die völlig veränderte Lage beeinflusst?
Ich bin gespannt. Ich kenne den allerletzten Textentwurf noch nicht. Das war ursprünglich mal ein 30-Seiten-Entwurf. Du hast es gesagt, langer Vorlauf in einer völlig anderen Sicherheitsumgebung, 2020 begonnen. Dieses Papier soll angewachsen sein auf über 40 Seiten und hat damit zu tun, dass man es eben nach Kriegsausbruch an diese neue Lage angepasst hat, mit einer natürlich sehr viel kontroverseren Textfassung mit Blick auf Russland. Es geht um Stichworte, die uns aber sehr vertraut sind, also strategische Autonomie, Souveränität, Resilienz in Krisen, schnelleres Eingreifen der EU, auch militärisch. Da sollen Eingreiftruppen gebildet werden, immer mit der NATO im Hinterkopf, damit man einfach Aufgaben, die sich plötzlich stellen, auch zeitnah erledigen kann. Und jetzt habe ich ein letztes Stichwort vergessen. Das ist natürlich das Thema Verteidigungsausgaben. Das liest sich sehr wie unter dem Eindruck dieses Krieges. Das ist also eine harmonisierte Anstrengung gibt, die Verteidigungsausgaben substanziell zu erhöhen. Ich finde, es bleibt nach wie vor dann ein Punkt, der uns noch vertrauter ist, nämlich wie wird es am besten ausgegeben? Denn es ist ja nach wie vor so, Philipp, die Europäische Union und die Streitkräfte in diesen Partnerländern verfügen noch immer über ein Vielfaches der Waffensysteme, wie etwa in den Vereinigten Staaten. Pooling, Sharing nennt man das, das heißt effektiveren Einsatz von Finanzmitteln, das wird als Thema wieder auf den Tisch kommen.
Damit nicht jeder das Gleiche kauft sozusagen dann auch.
Damit nicht jeder das Gleiche kauft, aber im Prinzip durch Änderungswünsche dann einfach ein enormer Kostenaufwand entsteht, weil das eine Land eben diese Spezifikation möchte, die andere diese Spezifikation und sich man damit praktisch zum Opfer von Industrieunternehmen macht, die das sehr, sehr profitabel regeln.
Vielen Dank, Klaus.
Gerne, Philipp.
Und das war's wieder für heute. dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns gerne dahin, wenn Sie etwas anzumerken haben. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.